Ja, preis den Herrn, Mensch, da werde ich ja noch ganz rot, Mensch, so viel Gutes über mich zu hören, aber vielen Dank, Matthias, das ist auch ein ganz feiner Bruder, ihr habt gehört, dass wir sind ja schon länger mit ihm auch befreundet. Ich freue mich, heute Abend bei euch sein zu dürfen, hier in Oberhausen. Es ist wirklich ein Privileg und zu sehen, hier in so einer alten Kirche in Deutschland, die Kirchen sind normal leer und hier die Kirche ist rappelvoll, ja? Das macht der Herr, das macht der Geist des Herrn, er treibt die Menschen in die Kirche, ja, und das ist so schön zu sehen, oft bin ich in Kirchen, da sitzen so wenig Leute, aber hier ist es eine wunderbare Atmosphäre, wenn man mit einigen zusammensitzt und über den Herrn singt und ihn lobt mit unserem Mund, mit unseren Liedern, denn er hat es wirklich verdient, er ist auf diese Erde gekommen, er, der alle Macht hatte im Himmel. Und wir haben es im Philipperbrief gehört und gelesen. Er kam auf diese Erde und ließ die ganze Macht zurück. Er ging in die entgegengesetzte Richtung. Wisst ihr, früher auf meiner Arbeit, wo ich gearbeitet habe, da wollten alle immer Macht haben. Die wollten Chef über den anderen sein. Ja, kennt ihr sowas? Kennt ihr solche Menschen? Ja, vielleicht sind wir das auch selber. Ne? Und Jesus hat uns ein Vorbild gegeben. Er hat gesagt, guck, was ich getan habe. Ich habe mich ganz erniedrigt. Ich bin bis zum Äußersten gegangen. Und von diesem wunderbaren Jesus erzählen viele Menschen. Und wir haben das heute in einem Vers auch gehört, wo der Pastor vorgelesen hat, wir sind das Salz und das Licht dieser Welt. Wisst ihr, Salz hat eine ganz interessante Eigenschaft, so wie Licht auch. Wenn man Salz in eine Suppe hineintut, im Bruchteil einer Sekunde, das habe ich in der Schule gelernt, löst sich dieses Salz auf und verteilt sich in der gesamten Suppe. Aber später, wenn man diese Suppe isst, dann sagt man nicht, oh, die Suppe, die ist so gut gesalzen. Nein, das sagt man nicht. Man sagt, die Suppe schmeckt gut. Stimmt's? Heute war so ein hervorragend leckeres Essen, habe ich bei dem Pastor gegessen. Ja, ich komme gern wieder, wenn ich, ja, alles klar. Und das sagt man nicht, Das ist gut gesalzen, sondern man sagt, das Essen schmeckt gut. Und genau das soll Salz bewirken. Wenn Christen nicht mehr in der Stadt sind, dann sollten die Menschen auf einmal merken, dass hier etwas fehlt. Aber wenn sie da sind, sollten sie auch nicht sagen, hey, ich bin das Salz oder ich bin das Licht. Nein, sondern es ist einfach da. Und wenn Licht da ist, dann ist das auch gut. Und es ist aber auch nicht so, wenn es weg ist, dann erst merkt man, wie wichtig Licht ist. Ja, und darum geht es auch heute in dieser Botschaft für die verfolgte Gemeinde. Wenn wir da reingucken, dann ist es diesen Dienst, den viele Menschen auf sich genommen haben, Menschen, die bereit sind, in diese Länder zu gehen und dort das Evangelium zu verkünden und Menschen, die dort bleiben in der Situation, wie zum Beispiel in Irak. Es gibt Missionare, die bleiben im Irak, die sagen, wir gehen nicht raus, weil da so viele furchtbare Dinge passieren, sondern sie sagen, wir bleiben hier, weil Gott uns hier hingestellt hat, weil er uns hier hingesetzt hat. Und er wird auch uns beschützen, er wird für uns sorgen, denn das ist der sicherste Platz auf der ganzen Welt, im Willen Gottes zu sein, zu wissen, wo Gott uns hingestellt hat und wo er will, dass wir sind. Amen. Ja, Amen, das ist wahr. Und es gibt auch diesen Menschen eine gewisse Ruhe und sie erleben das, wie Gott durch ihr Leben wirken kann, indem sie einfach im Irak bleiben. Und es waren Missionare, ein Missionarsehepaar mit zwei kleinen Kindern und sie haben gesagt, wir bleiben hier in diesem Ort. Man hat gesagt, ihr müsst raus. Sie sagen, nein, wir bleiben hier. Und es waren kurdische Generäle, die haben gehört, diese Christen, die gehen nicht weg, obwohl dieser Ort schnell eingenommen werden könnte. Aber sie haben gehört, da ist ein Missionarsehepaar mit zwei kleinen Kindern und sie haben das Bild gesehen. Und dann haben sie diesen Missionar angeschrieben und haben gesagt, wir sind Muslime, aber wir möchten euch einladen, zu uns in die Moschee zu kommen und für uns zu beten. Für uns, für bei eurem Gott ein Gebet einzulegen. Und sie sind gekommen in die Moschee und haben ihnen die Hände aufgelegt und für diese Generäle gebetet, damit sie ihren Auftrag dort ausführen, um die Christen dort zu schützen. Wisst ihr, die Bibel, das Wort Gottes, es ist wunderbar, das Wort Gottes zu haben. Alleine diese ganzen Verse heute gehört zu haben, die da vorne gestanden haben.
Ich habe mir gedacht, hey, das hat sich schon gelohnt. Das hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen und sie zu lesen. Und es hat mich gesättigt. Es hat mich, ja, eigentlich ist es sehr interessant mit dem Wort Gottes. Wenn du Hunger hast und du liest das Wort Gottes, du wirst auf der einen Seite satt, auf der anderen Seite bleibst du hungrig. Und das ist gut, ja? Ihr kennt das, ja? Ja, und das ist auch das, was das Wort Gottes macht. Es sättigt uns und es macht uns auch weiter hungrig. Und heute, wo ich darüber nachgedacht habe, über diese Verse, ich wurde gesättigt. Und das war gut. Und wisst ihr, in der Bibel, da lesen wir vom ersten Buch der Bibel an, lesen wir, dass es Menschen gab, die den Willen Gottes getan haben. Und weil sie den Willen Gottes getan haben, gab es andere Menschen, die sie verfolgt haben. Wir können den ersten Zwischenfall lesen, direkt nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Sie gingen aus dem Garten Eden raus und dann gab es diesen Kain und Abel. Und Abel brachte ein Opfer und Kain brachte ein Opfer. Und das Opfer von Abel sah Gott gnädig an und das Opfer von Kain nicht. Was machte Kain? Er ging und brachte Abel um. Er tötete Abel. Schon den ersten religiösen Mord, die erste Verfolgung. Und das sehen wir in dem ganzen Wort Gottes, wo Menschen, die den Willen Gottes verkündigen, wenn ich an Jeremia denke, gestern war ich bei Jugendlichen, da hatte ich über diesen Propheten nachgedacht. Ein Prophet, der in einer Situation gestanden hat, wo Gott ihm gesagt hat, sprich dem Volk Israel, dass sie sich den babylonischen Belagerern ergeben sollten. Und die Regierung, die hat gesagt, nein, nein, wir werden uns Babylon nicht ergeben. Wir werden mit den Ägyptern zusammen uns tun und werden die Babylonier vertreiben. Aber Jeremia hatte ein Wort vom Herrn, dieses Wort weiterzugeben. Und wisst ihr, weil er das Wort des Herrn weitergegeben hat, weil er das getan hat, was Gott ihm gesagt hat. Deswegen hat man ihn genommen und in eine Zisterne geworfen, die hüfttief mit Schlamm voll war. Er hat gelitten dafür, dass er das Wort Gottes verkündigt hat. Und wisst ihr, im ganzen Neuen Testament, das ist voll damit. Schaut euch den Apostel Paulus an. Bevor er nicht Christ geworden ist, bevor er nicht Jesus begegnet ist, hatte er ein Leben gehabt, das nicht verfolgt wurde. Ihm ging es gut. Er hat andere Menschen verfolgt. Aber sobald er angefangen hat, über das zu sprechen, was Gott ihm auf sein Herz gelegt hat und ihm das auch gezeigt hat, dass Christus, Jesus, auf diese Erde gekommen ist, dass Gott selbst auf diese Erde gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und nach 3 Tagen auferstanden ist. Als er angefangen hat, darüber zu sprechen, nehmen wir eine Begebenheit. Er ging in eine Stadt Lystra, er ging dort hinein, sprach über dieses Evangelium. Und dann kamen Menschen aus dem extremen Judentum, die wollten nicht, dass Paulus darüber spricht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und sie bringen eine ganze Menge an Menschen auf, die sich aufstellen und diesen Mann Paulus steinigen. Und man muss wissen, diese Menschen, die diesen Mob aufgebracht haben, Paulus zu steinigen, die kannten ihr Geschäft. Die wussten, wie man einen Menschen steinigt, dass dieser Mensch auch stirbt. Und so haben sie gedacht, dass Paulus tot ist. Sie haben ihn gesteinigt. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, dann nahmen sie Paulus, wie sie dachten, Leichnam. Sie zogen ihn aus der Stadt raus, legten ihn vor die Stadt nieder. Und dann lesen wir, dann kamen Brüder aus der Stadt. Sie stellten sich um diesen Paulus drumherum. Wir lesen nicht, was sie getan haben. Die haben bestimmt gebetet, ne? Ja, das haben sie bestimmt gemacht. Das lesen wir nicht ganz konkret, aber das haben sie gemacht. Und Paulus steht wieder auf und er geht zurück nach Lystra. So ein Mensch war dieser Paulus. Und wir lesen einige Verse, die ich heute uns gerne von diesem Apostel Paulus lesen würde, aus dem Römerbrief. Und da das Kapitel 8, die Verse 35 bis 39. Und da steht, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wisst ihr, wenn man sich das vorstellt, was Paulus durchlebt hat, Im 2. Korintherbrief, ich meine Kapitel 11 ist das, da schreibt Paulus mal auf, was dieser Mensch alles so durchlebt hat. Der wurde ausgepeitscht, der wurde auf die Füße geschlagen. Der schreibt das auf, wie oft. Es waren, glaube ich, 5-mal ausgepeitscht, 3-mal auf die Füße geschlagen worden, 40 Schläge weniger ein. Der hat Schiffbruch erlebt, weil er unterwegs für den Herrn war. Ein langer Leidenskatalog. Und dieser Paulus, der schreibt, dass er durch diese ganzen Umstände, durch diese Schwierigkeiten durchgegangen ist. Und er sagt, das hat mich nicht einknicken lassen. Er ist nicht depressiv geworden, sondern er sagt noch, hier in dem Vers 37, aber in dem Allem überwinden wir weit. Das muss man sich mal vorstellen. Er schreibt, ich überwinde weit. Wenn man das so sich vorstellt, ihr seid ja bestimmt auch sehr fußballliebend, ja? Kann man das so sagen? Italiener lieben Fußball, oder? Und wenn ihr gewonnen hättet, wenn, ja, und ihr hättet überwunden den Gegner, diese Menschen, die in dem Moment, wo sie gewonnen haben, erinnert euch zurück hier an eure Nachbarn, wann war es? Im Juli. Und sie haben gewonnen, die Weltmeisterschaft. Diese Überwinder, das sind glückliche Menschen. Das sind Menschen, die in dem Moment absolut zufrieden sind. Paulus sagt, nicht nur, dass er zufrieden ist oder dass er so ganz knapp gewonnen hat, wie man das manchmal so beim Hindernisreiten sieht, wenn so ein Reiter auf dem Pferd unterwegs ist und dann sieht man, der springt, der über Hindernisse drüber weg. Und manchmal, wenn man das so auf einem Fernseher sich anschaut, dann sieht man, wie der Huf des Pferdes, wenn er über ein Hindernis drüber wegspringt, manchmal so ganz knapp an der Latte vorbeigeht. Paulus spricht hier nicht von so einem knappen Sieg. Er spricht davon, dass er überwindet weit. Und dann gibt er uns im zweiten Teil des Verses die Antwort. Durch den, der uns geliebt hat. Und hier sind es bestimmt diese Berichte von den Jüngern Jesu, die er zugetragen bekommen hat, wie der Herr Jesus denn war. Etwas, das schon geschehen ist, der uns geliebt hat. Das steht in der Vergangenheit. Wie war er, der Herr Jesus, als er hier auf der Erde war? Und dann sind es vielleicht diese Berichte gewesen, die wir in den Evangelien nachlesen können, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war durch Samarien. Sie gehen den ganzen Tag durch die heiße Steppe. Und dann, weil Jesus Durst hat, geht er dort in Samarien zu diesem Brunnen, dem Jakobsbrunnen. Und als er in diesen Brunnen kommt, da trifft er auf einmal diese Samariterin, eine Frau, mit der eigentlich die Juden gar nicht gesprochen haben, weil sie die ja verachtet haben, diese Samariter, weil sie Gott nicht den Gott angebetet haben, sondern einen anderen Gott angebetet haben. Aber als er an diesen Brunnen kommt, dann spricht er mit dieser Frau und dann auf einmal erkennt er ihre Not und er erkennt, dass diese Frau, sie sagt es ihm, sie ist mit 5 Männern verheiratet gewesen. Und der Ehemann, nein, der 6., mit dem sie zusammen war, der wollte nicht Ehemann Nummer 6 heißen. Und er erkennt ihre Not, ihre geistliche Not. Und dann auf einmal spricht er über das Wasser des ewigen Lebens, das nur er geben kann. Und das sind wahrscheinlich diese Momente, wo Paulus sagt, wenn ich daran denke, wie der Herr Jesus war, als er hier auf der Erde war, dann sehe ich seine Liebe, die er hatte zu den Menschen, zu dieser Frau, dieser Sünderin, zu dieser Frau, die voller Not war und der er begegnet ist in ihrer Not. Oder wenn wir uns, man kann viele Stationen anschauen im Leben von Jesus, aber vielleicht noch die letzte Station, wo er wirklich dieses Ziel vor Augen hatte, die Versöhnung der Menschheit mit Gott. Es gab sogar Momente vorher, wo er 5000 Männer gespeist hat, an einem einzigen Tag mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Diese Menschenmenge, die das erlebt hat, das waren 5000 Männer, Frauen, Kinder waren gar nicht mitgezählt, die das erlebt haben und gesehen haben, was für ein Zeichen Jesus getan hat, die wollten ihn zu ihrem König erheben. Das lesen wir im Johannesevangelium. Wisst ihr, Jesus, er hat es gemerkt. Die wollen ihn erheben. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn so eine Masse an Leute einen Menschen hochheben will. Da sehen wir wieder etwas von der Liebe Jesus. Jesus entweicht dieser Menschenmenge, weil er nur ein Ziel hat. Und das ist die Versöhnung der Menschheit mit Gott. Und er geht diesen Weg wirklich bis zum Äußersten, bis er unschuldig von dem Prokurator in Palästina, Pilatus, verurteilt wird. Er wird ausgepeitscht, wie wir lesen, für unsere Krankheiten. Lässt er sich auspeitschen für unsere Schmerzen. Und dann geht er bis zum Äußersten. Er geht bis zum Kreuz von Golgatha mit einem zerschundenen Körper, die Dornenkrone tief in seine Stirn hineingedrückt. So geht er die letzten Wegmeter. Und das Kreuz, es war zu schwer, er konnte es noch nicht mal tragen. Wir können das im Lukas-Evangelium 23 lesen. Und dann lesen wir, es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Wisst ihr, Jesus sieht schon das kommende Unheil über die nächsten Generationen kommen. Und selbst in seinem größten Leid, wo ich auch gedacht habe, Mensch, in diesem Leid, wo er steht, warum hat er nicht da ein wenig Mitleid angenommen? Wie gut tut das doch, wenn einer im Leid steht und wie ihr das heute auch so praktiziert habt. Wenn man weiß, da betet jemand für einen. Oder jemand steht im Leid und jemand kommt und legt einem den Arm einfach um die Schulter und sagt, hey, ich stehe mit dir in dieser Zeit. Wie gut tut das doch. Oder wenn noch einer mit einem weint, um wie viel mehr. Und Jesus, hier sehen wir wieder etwas von dieser Liebe, von der Paulus schreibt, wenn ich daran denke, an diese Selbstlosigkeit der Liebe Jesu, der sich völlig aufgeopfert hat. Was für ein gewaltiges Werk Jesus vollbracht hat, wenn man darüber nachdenkt. Da kann man nicht mehr leise sein, da muss man diese Lieder nicht nur leise mitsingen, da muss man diese Lieder, wie der Matthias das gemacht hat, so laut singen, dass ich mich selber gar nicht mehr gehört habe. Das muss man so tun. Ich war in der verfolgten Gemeinde in Bhutan, die haben so laut gesungen, ich habe mich überhaupt gar nicht mehr gehört, obwohl ich auch eine laute Stimme habe. Aber das ist etwas, was wir in unserem Herzen erleben, da ist jemand, der uns liebt. Wisst ihr, als ich mit meiner Frau sie getroffen habe, als ich meine Frau getroffen habe, da habe ich mein Herz hier sofort voll geöffnet und sie ihr Herz auch. Wir haben uns einander sehr stark geliebt. Ich habe sehr jung geheiratet. Wir haben mittlerweile 4 Kinder und im Alter zwischen 16 und 21 schon, ja, können nachrechnen. Ich war sehr jung und da haben wir unsere Herzen einander schnell aufgeschlossen. Als ich Jesus in mein Herz gelassen habe, als ganz junger Mann, ich war 14 oder 15 Jahre alt, wisst ihr, da ist diese Liebe, die ist immer mehr gewachsen, dadurch, dass ich in dem Wort Gottes nachgelesen habe und mir diese Liebe sich immer mehr offenbart hat. Und sie wächst und wächst immer mehr. Es ist erstaunlich, wie die Liebe Gottes in unseren Herzen wachsen kann. Es ist etwas Wunderbares, was in uns geschieht. Eine Liebe zu dem Nächsten, eine Liebe zu Gott. Ja, das ist einfach, wo man nur eigentlich ins Staunen kommen kann, was für eine Liebe Gott uns in seinem Sohn erwiesen hat. Eine Liebe, die viele Menschen losziehen lässt und selbst zu Taliban gehen. Und zu IS-Leuten gehen, um diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Paulus, der hier nicht nur schreibt, der uns geliebt hat, der nicht nur das schreibt, sondern der sagt, das ist zwar in der Vergangenheit geschehen, aber das hält noch bis heute an. Und er ist dann so darüber, ja, erstaunt, voller Anbetung, dass er dann in diesen Versen, die danach kommen, schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wisst ihr, Paulus war sich dieser Liebe absolut gewiss. Als ich Jesus in mein Herz gelassen habe, da hätte mir jeder Professor von irgendeiner Uni, ein Theologieprofessor am besten, der hätte mir sagen können, ach, das sind alles nur Gefühle. Wisst ihr, als ich Jesus mein Leben anvertraut habe, habe ich eine Gewissheit in mir gehabt, dass egal was passiert in meinem Leben, selbst wenn ich vorzeitig sterben sollte, ich gehe heim zu ihm und ich werde auf ewig bei ihm sein. Das ist das, was Paulus hier schreibt. Er ist sich gewiss, dass nichts auf dieser Welt uns von seiner Liebe trennen kann. Und das ist auch das, was die verfolgte Gemeinde, was die verfolgten Geschwister in ihren Herzen haben. Dass sie auch oft furchtlos durchgehen. Viele fürchten sich auch, und das ist auch normal, wir sind Menschen. Wenn man, ja, sich in der Bibel so die Jünger Jesu anschaut. Wir haben heute Morgen angeschaut, die Jünger, die im Sturm waren, die haben sich gefürchtet. Und das macht mir auch Mut, ja, dass ich denke, hey, wenn ich mich fürchte, hey, die Jünger, die haben sich auch schon gefürchtet. Die Apostel, ja, die wir heute so hochheben und wissen, es waren auch Apostel, die da sich gefürchtet haben, aber durch den Weg, den sie mit Jesus gegangen sind, durch diese 3 Jahre, wurden das Menschen, die absolut furchtlos waren. Und 10 von den 11, die nachher übrig geblieben sind, außer Judas, 10 von ihnen haben den Märtyrertod erlebt und sie haben mit ihrem Zeugnis bis zum Ende bekannt, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er ihr Herr ist und dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, weder Tod. Wir gehen heim, uns kann nichts von Gottes Liebe trennen. Das ist eine wunderbare Tatsache. Open Doors hat mit einem jungen Holländer angefangen, dieses christliche Hilfswerk. Und dieser junge Holländer, der ist in die Ostblockländer, 1955 ist er dorthin gefahren. Und was er festgestellt hat, dass viele Christen das Wort Gottes nicht hatten. Man muss sich das manchmal vorstellen, wenn es Christen gibt, die Jesus nachfolgen wollen und die haben keine Bibel. Es gibt einen Gemeindeleiter, ich habe ihn mal gesehen, und dieser Gemeindeleiter, der hatte 20 Jahre lang eine Gemeinde geleitet. Und er hatte nur 20 Kapitel aus der Apostelgeschichte gehabt und den 2. Timotheusbrief. Und die hat er nur deswegen gehabt, weil seine Mutter mit der Hand das mal abgeschrieben hatte. Und er hat diese Gemeinde geleitet. Und als er mal eine ganze Bibel in der Hand gehalten hat, nach 20 Jahren, der war so erstaunt. Der hat nur in den Himmel hochgeblickt und hat den anderen, der wusste gar nicht mehr, was er sagen sollte. Er sagt, welche wunderbaren Probleme hast du eigentlich mit den anderen Büchern gehabt? Der hat schon ein paar Probleme mit den 20 Kapiteln und den 2. Timotheusbrief gehabt. Aber er war so dankbar, das Wort Gottes in seiner Hand zu halten. Wisst ihr, Menschen in den Gefängnissen in Russland, ich bin in der ehemaligen Sowjetunion noch geboren, bin aber im kleinen Kindesalter hier mit meinen Eltern umgesiedelt, aber ich habe diese ganzen Geschichten, die habe ich oft aus erster Hand gehört. Menschen, die 14 Jahre im Kerker in Rumänien waren, dieser Mann, der hat bei uns öfter übernachtet. Und wenn ich seine Geschichten gehört habe, das hat mich immer wieder erstaunen lassen, wie Gott mit diesen Menschen in dem tiefsten Kerker mit ihnen zusammen war. Die manchmal gedacht haben, dieser Mann, der 14 Jahre im Kerker war, der hat angefangen, mit einer Spinne zu sprechen. Weil man hat ihn total isoliert, in Einzelhaft. Man wollte ihn brechen. Und er sagt, als die Spinne gestorben ist, ist er fast verrückt geworden. Weil er keinen mehr hatte, mit dem er sprechen konnte. Man muss sich das mal vorstellen, in dieser Situation, in der dieser Mann war. Und man hat ihm Tropfen in seinen Tee, in sein Wasser reingetan, damit er sein Gedächtnis verliert. Er sagte, er konnte das Vaterunser, er war ein lutherischer Pfarrer, bevor er in diesen Kerker kam. Er konnte vorher das Vaterunser, hat er jeden Abend gebetet. Nachdem er diese Tropfen bekommen hat, sagte er, blieb ihm nur noch dieses Gebet übrig, unser Vater. Mehr wusste er nicht. Unser Vater. Aber da drinnen ist enthalten das, was Jesus uns offenbart hat. Gott ist unser Vater. Und wir haben einen liebenden Vater, einen Vater, der uns liebt. Wisst ihr, Millionen von Muslimen, die kennen nicht Gott als den liebenden Vater. Die haben noch nie davon gehört, dass es einen Gott gibt, der sie über alle Maßen liebt und der für sie am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Ihnen wird gesagt, nein, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Aber das ist die Wahrheit, dass Gott das für uns Menschen gemacht hat. Das, was kein anderer Gott überhaupt gehört hat, dass es überhaupt sowas gab. Und das hat Gott getan und er hat einen gewaltigen Sieg davon gerungen, dass die ganze Menschheit erlöst wird, indem sie einfach daran glaubt, dass Gott für unsere Sünden gestorben ist. Jeder, der das heute Abend bekennt und glaubt, der es vielleicht zuvor nie bekannt hat, der darf eins wissen, das Wort Gottes, es ist die Wahrheit und es verheißt uns, derjenige, der das tun wird, der wird auf ewig mit ihm zusammen sein und er wird Kind Gottes heißen, Kind Gottes. Stellt euch mal vor, was für ein Privileg wir haben. Es ist doch etwas Wunderbares, darüber nachzudenken. Bruder Andrew, der hat dort in diesen Ostblockländern mit vielen Christen, ist er dort begegnet, die das Wort Gottes nicht haben und die eins gesagt haben, weißt du, Bruder Andrew, wenn sie im Gefängnis waren und er durch die Verwandten mitbekommen hat, wie stark sie leiden mussten und sie haben ihm gesagt, Bruder Andrew, das Wichtigste für uns, wenn wir aus dem Gefängnis irgendwann rauskommen, ist eine Bibel zu haben. Es ist uns wichtiger, als unsere Verwandten zu sehen. Uns ist wichtiger, das Wort Gottes erstmal zu haben. Und er hat gesagt, meinen Geschwistern werde ich das, was sie am meisten wollen, was sie sich am meisten wünschen, das werde ich ihnen bringen. Und er fing an, Bibeln dort in diese Länder zu schmuggeln, in denen das Wort Gottes verboten war. Und hier mit diesem hellblauen VW-Käfer fing er an. 1955, viele Jahre lang hat er das selbst gemacht, bis das immer größer gewachsen ist und heute Bibeln in Ländern wie Nordkorea, in denen auf die Bibel die Todesstrafe steht, dort hineingeschmuggelt werden. Jedes Jahr 50.000 Bibeln werden nach Nordkorea geschmuggelt. Und das sind Menschen, die bereit sind, dafür zu sterben. Das sind manchmal, ich habe heute davon erzählt, das sind Familienväter, das sind Menschen wie du und ich, die sagen, das ist das, was diese Menschen brauchen, die eine Berufung von Gott bekommen haben, Bibeln zu schmuggeln. Stellt euch das mal vor. Die schmuggeln Bibeln in diese Länder hinein. Und wisst ihr, das Wort Gottes in Jesaja 55 heißt es, es kehrt nie leer zurück. Es wird das, wozu es ausgesät wurde oder ausgesandt wurde, das wird es wird das auch bewirken. Wie der Regen zur Erde fällt, genauso wird das Wort Gottes auch den Segen bringen. Wenn wir uns die Welt anschauen, wo Christen verfolgt werden, so haben wir hier eine Karte hier von Open Doors, die jedes Jahr neu erstellt wird. Und das ist eine Liste von 50 Ländern. Und hier in diesen 50 Ländern, da seht ihr, auf Platz Nummer 1 ist Nordkorea, das Land, das Christen am stärksten verfolgt. Hier oben in der Ecke. Dann auf Platz 2 Somalia, hier am Horn von Afrika. Auf 3 ist Syrien, auf 4 Irak, auf 5 Afghanistan, auf 6 Saudi-Arabien, auf 7 die Malediven, auf 8 ist Pakistan, auf 9 der Iran und auf 10 Jemen. Von diesen 10 Ländern sind 9 islamische Länder, islamisch regierte, geprägte Länder. Es ist einfach eine Karte, die uns auf der einen Seite zeigt, es gibt Christenverfolgung, sie sieht sehr unterschiedlich auch aus. Nordkorea ist es ein diktatorisches System, ein System, das die Menschen zwingt, den Diktator zu verehren und sich vor diesen Statuen beugen muss. Wer das nicht tut, der kann auch in einem Arbeitslager dort landen, in dem da unvorstellbare Bedingungen herrschen. Aber es ist auch Verfolgung. In den islamischen Ländern ist der Hauptverfolger die eigene Familie. Wenn ein Mensch aus der Familie Christ wird, ist die ganze Familie dagegen diesen Menschen. Ich habe vor kurzem noch gehört von einem ägyptischen jungen Mann, der Christ geworden ist. Sein Vater hat ihm gesagt, du musst deinen Glauben, du musst ihn wieder loswerden, du musst umkehren. Und er sagte, nein, Vater, dieser Glaube, das ist etwas, was meine Identität ausmacht. Das kann ich nicht mehr loswerden. Das bin ich selber. Ich kann nicht mich selber loswerden. Und er beauftragte seine Cousins, um seinen eigenen Sohn umzubringen. Diese Cousins, die hatten keinen Erfolg. Sie haben es nicht geschafft. Er konnte fliehen. Nach 3 Jahren hat er gehört, dass sein Vater sterbenskrank ist. Er fuhr zu seinem Vater nach Hause und er wollte seinen Vater besuchen. Sein Vater hat gehört, dass sein Sohn im Haus ist. Und er hat gesagt, ist er noch immer Christ oder ist er Muslim? Und sie haben gesagt, nein, er ist Christ. Hat er gesagt, ich will ihn nicht sehen. Er soll nicht in mein Zimmer hineinkommen. So stark ist dort die Macht, die eigene Familie auf diese eigenen Kinder oder Eltern, wer es auch immer ist, ausübt. Ein furchtbares System. Und wir sehen, dass Verfolgung sehr unterschiedlich ist, verschiedene Gesichter hat und sich auch ausbreitet und intensiver wird. In 2 Drittel aller dieser Länder, die wir hier auf dieser Karte sehen, wissen wir, dass Verfolgung zunimmt und stärker wird, viel intensiver wird. Es ist aber auch eine Karte, die uns zeigt, dass das Christentum sich ausbreitet. Es ist nicht etwas, wo die Zahlen kleiner werden. Christentum steigt stetig an. Wenn wir uns China anschauen, China, ein Land, ein großes Land, auf Platz 37 im Weltverfolgungsindex, jedes Jahr kommen 5 Millionen Menschen zu Jesus. Das sind jeden Tag 13.000 Menschen. Jeden Tag. Dass die Regierung mittlerweile schon Programme erlassen hat, weil die nicht verstehen, warum so viele Menschen auf einmal Christen werden. Ja, das kann man nicht verstehen. Aber Gott wirkt. Er wirkt in dieser Welt. Manchmal denken wir, hey, wieso merken wir es hier nicht? Aber wisst ihr, der wirkt, wie er will und wo er will. Und auch hier kann er wirken. Mauretanien, ein Land auf Platz 36. Ein Land, wo wir Missionar letztens noch gehört haben. Er sagte, vor 25 Jahren ist er durch dieses Land gefahren. Von Norden nach Süden, Ost nach Westen. Er sagte, ich habe keine Christen dort getroffen oder gesehen. Und heute ist das Land auf Platz 36, weil es dort so viele Christen gibt, die auch verfolgt werden. Aber es breitet sich aus und es wächst. Wir können noch in ein Land hineinschauen, in ein Land wie den Iran, direkt neben dem Irak. Man kann das hier auf dem Bild sehen. Es liegt hier oben auf Platz 9, der Irak liegt ja daneben, Syrien auch. Man hat ja so viel gehört, so viel hört man in den Medien, wie furchtbar dieser Krieg ist. Und es ist ein furchtbarer Krieg. Es ist ein brutaler Krieg, der nicht nur gegen Christen geht. Diese IS, die kämpft auch gegen andere Muslime. Es sind oft, in Syrien habe ich das jetzt ganz frisch, haben wir eine Meldung bekommen. Da war ein Mann, der kommt und will sich taufen lassen zu dem Pastor. Und dieser Pastor, er sagt, ich werde dich taufen lassen, aber ich muss deine Personalien aufnehmen. Das ist dort, handhaben die das so. Und er nimmt den Personalausweis und er schaut diesen Mann an und er sagt, irgendwie der Pass und dein Gesicht, das ich vor mir sehe, das passt nicht zueinander. Und der Mann sagte, ja, ich weiß, das war auch 4 Jahre zurück, dieses Bild. Und dann sagt er, ja, und wieso? Ja, da habe ich noch einen Bart gehabt. Und er wollte es nicht direkt sagen, aber dann hat er ihm das gesagt. Er hat gesagt, weißt du, ich habe früher für Terroristen gekämpft und ich habe vor kurzem den Tod von 10 Christen angeordnet. An meinen Händen klebte Blut. Und er sagt, aber Christus ist mir begegnet. Und dieser Mann wollte sich taufen lassen. Und heute ist er ein Christ und dient in der Gemeinde. Wir werden gleich, zeige ich euch noch einen Videoclip von einem Mann, der auch so ein Top-Terrorist war. Das zeige ich euch jetzt genau. Geht der Ton? Ich sehe den gar nicht. Also okay. Ja, das war der Raihan. Das ist ein ganz, ganz lieber Bruder, auf den heute dort ein Kopfgeld ausgesetzt ist, weil er Gemeinden gründet und weil er unterwegs ist und aus einem Saulus ein Paulus wurde und er genau diesen Weg auch gehen muss wie Paulus. Ich wollte noch ganz kurz nochmal in den Iran hineinschauen, ein Land, das ein islamischer Staat ist. Ein Land, in dem 1979 Ayatollah Khomeini, ein islamischer Gelehrter, eine Revolution gestartet hat. Der König wurde abgesetzt und in dieser Zeit gab es einen Christen, der ist auf die Straße gegangen und hat Menschen angesprochen. Er war ein Missionar, er hat Menschen angesprochen und über diesen Jesus erzählt. Und wenn Menschen interessiert waren, hat er ihnen ein neues Testament weitergegeben. Und nach 2 Stunden, sagte er, hat er ein neues Testament weitergeben können. Dieser gleiche Missionar, der ist heute auf der Straße in Teheran, im Iran, und er nimmt 100 neue Testamente mit. Nach 2 Stunden, sagt er, kann ich zurückgehen und neue holen. So ein Hunger ist dort nach dem Wort Gottes da. Der Staat versucht das ganz brutal zu unterdrücken. Der versucht das auch nicht, dass die Menschen da aus dem Westen irgendwelche Medien auffangen können durch Satellitenschüsseln. Und so schicken sie Soldaten los. Manchmal sind sie sogar in Zivil gekleidet, die dann dort hingehen und die Satellitenschüsseln von den Häusern wegnehmen. Sie klauen und sie sagen, es ist zu riskant. Man kann durch die Satellitenfernsehen, kann man westliche Medien gucken und man kann ja pornografische Sachen sogar empfangen und wir müssen euch davor schützen, deswegen müssen wir diese Satellitenschüsseln wegnehmen. Und sie nehmen sie weg, aber durch diese Satellitenschüsseln haben Menschen auch den Zugang, dass es gibt Predigten und christliche Medien, die dort ausgestrahlt werden. Und wisst ihr, wir hatten ein Zeugnis von einem Bruder, der war ein ehemaliger Gefängnisinsasse und der ist rausgekommen, es war ein Dieb. Und er kam raus und er war nicht sofort, er hat nicht überlegt, jetzt ein gutes Leben zu führen, sondern er ist in eine Wohnung eingebrochen. Und dann hat er in dieser Wohnung eine Satellitenschüssel gesehen. Die Menschen können die ganz gut tarnen, diese Schüsseln. Und er sagte sich, ich nehme diese Schüssel mal mit. Mich interessiert das einfach, was können diese Menschen durch die Satellitenschüssel gucken? Und er ging nach Hause und er fand einen Kanal und dort hat einer gepredigt. Und dieser Prediger, der sprach davon, dass er gesagt hat, Jesus ist der einzige Weg zum Himmel, zum Leben. Und der sagt, und wer Jesus in seinem Leben nicht annimmt, der kommt in die Hölle. Und der sagte, der wusste auf einmal, ich will nicht in die Hölle. Und dann hat er gesagt, okay, ich will dann Jesus in mein Leben hineinlassen. Und dieser Mann hat Jesus sein Leben anvertraut. Und dieser Mann ging dann hin, ich weiß nicht, ob er die Schüssel wieder abgegeben hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber er hat noch andere ehemalige Gefängnisinsassen, er hat die kontaktiert, hat mit ihnen gesprochen. Und heute gibt es eine Hausgemeinde mit 12 ehemaligen Gefängnisinsassen und er ist der Leiter davon und sie feiern gemeinsam Gottesdienst. Dort im ganzen Land gibt es Gemeinden, Hausgemeinden, die dort sich heimlich treffen und manchmal werden sie manchmal kontrolliert. Manchmal werden die Türen aufgeschlagen, Polizei kommt hinein, nimmt diese Menschen gefangen und ein junger Mann, der Amir, hier auf dem Bild, gleich seht ihr den, dieser junge Mann, der erzählt, was er dort erlebt hat, nachdem er mal so einen Hausbesuch in seiner Hausgemeinde bekommen hat. Es war ein ehemaliger Muslim, der den Glauben an Jesus gefunden hat, mit Jesus ihm sein Leben anvertraut hat und sich in dieser Hausgemeinde getroffen hat. Und er hat es dann mitbekommen, dass er wurde dann in ein Gefängnis gebracht, aus seiner Hausgemeinde waren es auch Frauen mit Kindern, alle kamen ins Gefängnis und er hat gehört, wie sie gefoltert wurden und er erzählt hier auch selber, was er erlebt hat. Und das zeige ich euch jetzt hier. Und ich denke, dass genau das können wir auch tun, indem wir ich werde kurz zwei Menschen erwähnen, einmal für Asia Bibi, eine Frau aus Pakistan, die zum Tode verurteilt wurde, weil man ihr vorgeworfen hat, dass sie den Propheten gelästert hat. Und sie hat dergleichen nichts getan. Dass ihr Verbrechen war, dass sie ein Glas Wasser, was sie bei der Feldarbeit aus dem Brunnen genommen hat, getrunken hat und dieses Glas wieder gefüllt hat und es an eine andere Frau weitergeben wollte, eine Muslimin. Eine andere hat das gesehen und sie hat geschrien, unrein, unrein. Dann hat sie beschuldigt, dass sie wollte diese Frau verunreinigen, weil sie eine Christin ist und die andere würde verunreinigt werden. Und deswegen hat man sie dann beschuldigt, den Propheten gelästert zu haben. In dem Land wird dieses Gesetz oft missbraucht. Hochrangige Politiker haben sich für sie eingesetzt. Hier auf dem Bild seht ihr, es ist ein Muslim, ein Gouverneur, der Salmon Taseer ist sein Name. Dieser Mann hat sich für sie stark gemacht und er wurde von seinem eigenen Leibwächter wurde er umgebracht, weil er sich für eine Christin eingesetzt hat. Dieser Leibwächter, der ihn umgebracht hat, wurde in Pakistan wie ein Held gefeiert. Ein anderer Kabinettsminister, Shahbaz Bhatti, 2011, er hat auch gesagt, da ist so viel, was da an Unrecht und da geschehen ist, weil es sind Zeugen aufgestanden, die noch nicht mal dabei waren. Und dieser Kabinettsminister wurde in einem Komplott auch kurz danach umgebracht. Mit 27 Kugeln im Körper hat man ihn aufgefunden. Und jeder, der sich für diese Frau eingesetzt hat, dem drohte quasi dieses Todesurteil. Und sie wurde dort im Gefängnis gelassen, wie ganz viele. Es sind 1200 in Pakistan mit ähnlichen Anklagen, die einfach dort vergessen werden. Aber das Gericht hat vor 3 Wochen, gab es das oberste Gericht dort in Punjab, in Lahore, in der Stadt, wo Asia auf ihr Todesurteil eigentlich wartet. Und dieses Gericht hat dieses Todesurteil bestätigt. Sie haben gesagt, die Frau muss hängen. Die muss durch Hängen getötet werden, weil sie den Propheten gelästert hat. Und nichts dergleichen hat diese Frau getan. Und jetzt gibt es nur noch eine Chance. Es gibt nochmal das oberste Gericht in der Hauptstadt dort in Islamabad. Aber es gibt hunderte Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, um den Tod für diese Frau zu fordern. Die dafür demonstriert haben, dass sie umgebracht wird, weil sie den Tod verdient hat und es publik geworden ist. Aber wir haben von diesem Amir eben gehört. Gebet ist unglaublich wirksam. Wisst ihr, Gott hat es nicht umsonst uns diese Verheißung gegeben, dass wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Wenn wir suchen, dann werden wir finden. Wenn wir anklopfen, dann wird uns aufgetan. Und wir sehen das im Wort Gottes. Und wir können ja zurückblicken, selbst ins Alte Testament, wenn Gott zu
Abraham gesagt hat, du wirst der Vater vieler Nationen, obwohl er keine Kinder bekommen konnte mit seiner Frau. Oder wenn er zu Noah gesagt hat, bau dir eine Arche, eine Sintflut wird kommen. Oder wenn er zu Moses gesagt hat, du wirst das Volk Israel aus Ägypten führen. Wisst ihr, dann hat Gott aus Sarah Isaak kommen lassen, wo viele Nationen, wir selbst eingeschlossen, Kinder Abrahams uns nennen dürfen. Dann kam die Sintflut und Noah wurde gerettet. Und Mose hat das Volk Israel aus Ägypten befreit. Wenn Gott etwas sagt, dann tut er das auch. Wir dürfen uns auf sein Wort stellen. Wir dürfen uns auf seine Verheißung stellen. Und wenn wir heute für diese Frau beten und für sie bitten, dann wird Gott unser Gebet hören. Es kann nicht anders sein. Es geht gar nicht anders. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt auch gemeinsam tun, dass wir gemeinsam aufstehen, uns für diese Frau stark machen, für Asia Bibi, dass wir beten, dass Gott sie zu ihrer Familie zurückbringt. Sie hat 5 Kinder, einen Ehemann, dass er sie wieder zurückbringt, dass die Gefängnistüren sich öffnen werden für diese Frau. Halleluja.